So nun lasst uns beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du nicht ein toter Götze bist, sondern ein lebendiger Gott. Und dass du heute Abend hier in deiner Auferstehungskraft bist. Du weißt, was ein jeder braucht, an Geist, Seele und Leib. Wir bitten dich, dass du wirken wollest über unser Bitten und Verstehen. Himmlischer Vater, sende uns deinen Geist, dass das Wort, das gelesen wird, lebendige Kraft hat, dass es nicht tote Buchstaben sind, sondern durch den Heiligen Geist Worte des Lebens, die lebendig machen, zu deiner Ehre. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir in Apostelgeschichte 26 vom 14. Vers. Apostelgeschichte 26 vom 14. Vers. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, das ist das Zeugnis des Paulus, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart und sprach zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich lese von der Elberfelder Bibelübersetzung. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Soweit. Eigentlich habe ich zu viel gelesen. Ist unmöglich, dass ich über alles rede. Aber ich möchte nur ein paar Punkte herausheben. Der erste ist, es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Der zweite Punkt, richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Dritte, ein Zeuge dessen, was du gesehen hast, sollst du sein. Vierte, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und Macht des Satans zu Gott. Die letzten zwei Punkte werde ich vielleicht nur ganz kurz berühren. Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Leider ist das so, dass der Mensch in seiner Blindheit und unter der Macht des Satans und durch das verstockte Herz er ausschlicht. Aber der Herr Jesus vom Himmel her sagte, Saulus, wenn du ausschlägst, schadest du dir nur selber. Das soll keiner unter uns vergessen. Wer sich aufbäumt gegen das Evangelium und gegen das Wort Gottes, schadet in erster Linie nur sich selber. Er bringt das Unheil und Unglück über sich selber, nicht den Nächsten. Ja, der kann auch drunter leiden. Aber in erster Linie er selber. Es war eine bittere Pille für diesen Saulus zu bitten, zu schlucken. Er meinte, dass indem er die Gemeinde Jesu ins Gefängnis warf, er sie strafte, so dass sie lästern mussten und beigestanden hat denen, die sie töteten, dass er in dem Recht hatte und Gott einen Dienst tut, kann man oft nicht fassen. Man sagt, wie kann ein Mensch mit solcher Blindheit geschlagen sein und meint, dass das, was er tut, das Rechte ist. Aber Paulus, der noch Saulus war, musste sich in einem Augenblick beugen und vollkommen seine Sinnesart enden. In einem Nu. Und der Herr sagt, wenn du das nicht tust und wenn du dagegen ausschlägst, du schadest dir nur selber. Du machst dir selber nur schwer. Das muss keiner vergessen. Augenblicklich ist ein Mann auf der Missionsstation Cisabantu. Der hat ausgeschlagen. Ich habe ihm gesagt, du tust es nicht. Aber er war ein Mann, der dickköpfig war und hat es getan. Und nachdem habe ich gesagt, warum hast du das getan? Du wirst dafür büßen müssen. Heute hat er alles verloren. Alles verloren. Wir kämpfen darum, um ihn aus dem Gefängnis zu halten, wo er vielleicht wenigstens 10 Jahre gefangen sein sollte. Und wir haben dem Richter gesagt, lass ihn doch seine Gefangenschaft da auf der Missionsstation erleben, weil nachdem er zur Buße kam. Aber leider gehen einigen nur die Augen auf, wenn es schon zu spät ist. Glücklicherweise ist es noch nicht ganz zu spät, weil er noch nicht in der Hölle brennt. Er ist noch in dieser Welt. Und wer noch in dieser Welt ist, kann noch in der Gnadenzeit leben und Gnade empfangen. Er hat seine Kinder verloren. Er hat seine Frau verloren. Er hat seine Arbeit verloren. Ein gut qualifizierter Mann. Hervorragend. Klug. Alles ist dahin. Weil als der Punkt der Entscheidung kam, hat er die verkehrte Entscheidung gefällt. Ich sagte, wie konntest du bloß so tun? Da sagte er, ja, ich konnte nicht anders. Jetzt tut's mir leid. Ich sage, du hättest dein Leben retten können. Deine Kinder hätten mit dir sein können. Die Mutter der Kinder hatte mit mir gesprochen und gesagt, wenn er sich bekehrt, dann bin ich bereit, um es noch einmal zu versuchen, mit ihm zu leben. Und die Kinder waren bereit, zu ihrem Vater zu gehen. Aber der dumme Mann, weil er vom Satan geritten ist und geritten wurde, hat nun alles verloren. Und nun fließen seine Tränen, trotzdem er ein Mann ist, bei Tag und bei Nacht. Als wir nun in Kapstadt waren, vor dem wir herkamen, hatten wir eine Tournee in der Kapprovinz. Und da kam die Mutter und flehte für ihr Kind. Sagt, ja, hat eine dumme Sache getan. Aber er kann niemand anders blamieren. Die Schuld auf keinen schieben. Er selbst hat es verschuldet. Er hat ausgeschlagen, anstatt sich zu beugen und sich dem Herrn Jesus vollkommen auszuliefern und sich ihm zu ergeben. Ungehorsam, lieben Freunde, kostet was. Sehr oft denken wir, ja, Gehorsam, das kann ich nicht. Der reiche Jüngling sagte, alles verkaufen, ganze Sache machen, unmöglich, das kann ich nicht, das kostet zu viel. Und wenn hier eine ist heute Abend, möchte ich denen sagen, Ungehorsam kostet 10.000 Mal mehr. Und vielleicht ist 10.000 Mal zu wenig gesagt. Ungehorsam kann man nicht bezahlen. Es lohnt sich nicht, auszuschlagen gegen den Stachel. Der Stachel ist scharf. Und wenn man dagegen schlägt, sei es mit dem Fuß oder mit der Faust, der geht da hinein wie ein Nagel. Und das schmerzt. Das ist verletzend. Es sind einige Menschen, die fast wahnsinnig werden von Schmerzen und Not, vom Leid und vom Weh. Warum? Haben ausgeschlagen. Da ist der leichteste Weg, dass man sich dem Herrn beugt, wenn es auch unerwartet ist. Der Saulus hat nicht damit gerechnet, dass auf diese Reise er plötzlich am Boden liegen würde, dass ein Licht, das heller ist als das Licht der Sonne, ihn auf den Boden werfen würde. Damit hat er nicht gerechnet. Das kam unerwartet. Aber Gott sei Dank, dass er nicht dagegen ausgeschlagen hatte. Damit ist er ein gutes Vorbild für uns. Damit ist er ein fantastischer Mann. Ich weiß von einem Mann, der saß in der vordersten Reihe. Und als die Botschaft kam und ihm trat und er zur Entscheidung aufgerufen wurde, schaute seine Frau an und die machte so. Ist nicht zu ermessen, wie groß der Einfluss einer Frau sein kann. Und er hat es nicht gewagt. Aber Gott sei Dank, dass nicht alle Frauen so waren. Pilatus hat eine gute Frau. Die hat ihm einen Brief geschrieben und sagt, die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen. Einen furchtbaren Traum. Sieh zu, dass du dich nicht gegen den versündigst. Aber der dumme Mann hat nicht gehört. Ach, wir Männer, wie verdreht sind wir doch. Wenn wir nach der Frau hören sollen, tun wir es nicht. Und wenn wir nicht, dann tun wir es. Welt steht auf den Kopf, nicht? Nicht die Welt, die Männer. Bei der Eva hätte der Mann stehen sollen wie ein Mann und sagt, du dumme Frau, so wird es nicht gemacht. Wie der Hiob, als seine Frau ihm sagte, ach, verfluche doch deinen Gott und sterbe. Sagt, du sprichst wie eine unverständige, unsinnige, unvernünftige Frau. Gott sei Dank, dass er nicht gehorcht hat. Aber sehr oft versagt der Mann auf scheußliche Art und Weise. Es gibt Männer in der Welt, die sagen, hätte ich nur gehorcht und getan, was meine Frau gesagt hat. Andere sagen, das war mein Untergang, weil ich gehorcht habe. Nun soll jeder Mann um Weisheit bitten und Unterscheidung und sagt, oh Herr, schenk mir die Gnade, dass ich das Rechte wähle und nur zu dir stehe und nie gegen die Wahrheit und gegen das Evangelium und gegen das Wort Gottes ausschlage. Du schadest dir nur selbst, du bringst das Unglück über dich und vielleicht über dein ganzes Haus. Das kann keine Frau, das kann kein Mann und das kann kein Teenager und kann kein junge Person sich leisten. Schlag nicht aus gegen Gott. Dafür muss man büßen und wird es, wenn der Herr uns nicht gnädig und barmherzig gewesen ist, in dieser Zeit, alle Ewigkeit wird es uns reuen. Also, von Anfang an hat Gott dem Saulus gesagt, du schadest dir selber, wenn du ausschlägst und gegen Gottes Willen gehst und gegen Gottes Wort gehst. Beuge dich. Ungehorsam kostet viel. Ungehorsam, sagt die Bibel, ist wie Zauberreisende. Dadurch kommt der Mensch im Banne des Teufels. Und es wird schwer, dass der wieder frei wird. Nun lassen wir den ersten Punkt. Den zweiten Punkt. Richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Nun hatte ich sehr wenig Zeit, mich vorzubereiten. Ich bin dankbar für einige Mitarbeiter. Und ein Mitarbeiter sagt, du Elo, das tue ich denn für dich. Ich werde schnell mal nachschauen, was es da im Griechischen steht. Richte dich auf. Steh auf deine Füße. In der griechischen Sprache steht da Anistemi. Anistemi ist mit dem Wort Anastasis verbunden. Anastasis bedeutet Auferstehung aus den Toten. Auferstehung aus den Toten. Erstaunlich, was der Herr Jesus dem Saulus sagte, als er da lag am Boden. Er sagte, richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Nun, zuerst, was dieses Wort uns nicht sagt. Jesus hat dem Saulus nicht gesagt, bleibe liegen. Das ist gut, dass du deinen Staub und Asche liegst. Nun bleib so liegen. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber warum bleiben sie dann liegen? Unser Bruder sprach von der Kreatur, wie die leidet. Unseretwegen, weil wir gesündigt haben. Und noch sündigen. Aber es gibt auch dumme Kreaturen. Haben Sie schon mal einen Huhn gebunden? Das wird viel in Südafrika gemacht. Kann es ein, zwei Tage gebunden sein. Einige tragen es dann auf den Kopf. Einige im Korb und verkaufen die Hühner. Und wenn man dann einen Huhn gekauft hat und es löst und es hinsetzt, dann fällt es um. Es ist gelöst, aber liegt da noch wie gebunden. Dass man sagen kann, du bist aber ein dummer Hahn und eine dumme Henne. Man versucht sie aufzustellen, aber fällt sie um. Sie war ja gebunden. Nur eines hilft dann, dass man das Huhn nimmt und in die Luft wirft. Und dann plötzlich merkt das Huhn, dass frei ist. Und dann ein großes Geschrei. Und wenn es da landet, dann läuft es wie verrückt. Sein Huhn. Wir sind nicht im Ebenbild eines Huhnes geschaffen, sondern in Gottes Ebenbild. Bleib nicht da liegen. Es gibt Christen, die jahrelang liegen bleiben. Vielleicht haben wir uns vor 10 Jahren getroffen. Und heute ist noch dieselbe Geschichte. Die Person spricht noch dieselbe Sprache, dieselben Worte. Wie geht es Ihnen? Genau das, was vor 10 Jahren geschehen ist. Wie ist das bloß möglich? Kein Mensch kann sein, wie er war, nachdem Jesus zu ihm geredet hat. Kann nichts, unmöglich. Wenn Gott einmal zu uns redet, dann geschieht etwas. Dann können wir nicht mehr die gleichen sein, die wir waren wie vor dem. Da verändert sich was. Als er dort lag auf dem Boden, er konnte nicht anders. Er war von dem Licht getroffen, ist das helle als die Sonne ist, wenn sie scheint in ihrer Kraft. Und lag zum Boden in Staub und Asche. Sagt Gott, gut, aber jetzt stehe auf. Stehe auf deine Füße. Und dann ist aufgestanden. Er war diesem Wort Gottes, Jesu Christi, das vom Himmel herabkam, gehorsam. Und er stand auf. Er stand auf. Er tat, was Jesus Christus ihm gebat. Wenn wir das Heil widerfahren wollen, wenn Gott zu uns spricht, müssen wir gehorchen. Aufs Wort und gleich. Nicht warten auf den morgenden Tag oder nächstes Jahr oder bis ich alt werde. Es gibt kein Evangelium für die Zukunft. Die Bibel kennt das Evangelium nur für jetzt. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Stunde. Morgen gibt es nicht. Und Gott sagt, steh auf. Und steh auf deine Füße. Richte dich auf. Also, wer weiter am Boden liegt, ist ungehorsam und soll nicht erwarten, dass er durch den Ungehorsam gesegnet sein wird. Gar nicht, das wird dem Menschen zum Fluch. Zweiter Punkt, was dieses Wort uns nicht sagt. Es sagt nicht, richte dich auf und steh auf deinen Kopf. Sagt er nicht. Warum stehen so viele Christen auf den Kopf? Wie viele gibt es nicht in der Christenheit? Die stehen auf ihrem Kopf. Sieht nicht gut aus. Ob es Mann oder Frau ist. Sieht nicht gut aus. Was wird vom Kleid? Entblößt die Frau sich. Sieht ihre Nacktheit und ihre Schande. Gott hat den Saulus nicht gesagt, steh auf deinen Kopf. Und wer auf seinen Kopf steht, ist verdreht, muss so schnell wie möglich zur Klinik. Da stimmt etwas nicht. Da fehlt, die Engländer sagen, da fehlt eine Schraube. Die Buren sagen, alle Schafe sind nicht im Stall. Was sagen die Deutschen? Wie bitte? Alle? Oh, ja, so gibt es viele Nein, nicht? Also, das auf den Kopf stehen, stellen Sie sich nicht wieder auf den Kopf. Das sagt Jesus Christus uns nicht. Das kann der Teufel den Seinen zuflüstern, die ihm gehören. Aber der Herr Jesus sagt, richte dich auf, und steh auf deine Füße. Steh auf. Anisteme. Und dieses Wort wird verschiedentlich übersetzt. Ich habe 4 Punkte hier, 4 Beispiele. Das erste ist Änderung der Stellung vom Liegen zum Stehen. Änderung an erster Stelle, Änderung der Stellung vom Liegen zum Stehen. Wenn Jesu Wort zu uns kommt, muss eine Änderung stattfinden. Und wenn keine Änderung stattfindet, ist das ein Zustand des geistlichen Todes. ist das ein Zustand der Gottlosigkeit. Das ist satanisch. Der Mensch ist tot in seinen Sünden. Wenn da Leben in ihm steckt und er das Wort Gottes hört, kann er nicht anders als sich verändern. Und das geschieht im Augenblick, wenn er sich aufrichtet. Den Augenblick, wenn man das Wort Gottes annimmt, geschieht etwas. Lieben Freunde, es ist unmöglich, ja ein Jahr auszugehen und unter der Predigt zu sitzen, jeden Sonntag das Wort Gottes zu hören, und man bleibt beim Alten. Man bleibt von Alten. Solch ein Mensch ist auf dem Weg zur Hölle. Solch ein hat sich nicht bekehrt. Das ist ein Heide im frommen Gewand. Das ist ein Fuchs, ein Wolf im Schafskleid. Wenn Jesus zu einem Menschen redet, den Augenblick, wenn das Wort ihn trifft, seine Änderung. Die Frau wird sagen, Mann, was ist mit dir geschehen? Der Mann wird sagen, Frau, was ist geschehen? Die Eltern werden sagen, Kind, was ist geschehen? Noch vordem sie ein Wort gesagt haben. Da geschieht etwas, wenn Gottes Wort den Menschen trifft. Eine Änderung ist gleich zu sehen und zu spüren. Kann nicht ohne dem gehen. Sonst ist es ein toter Zustand. Der zweite Punkt dieses Wortes ist neue Machtübernahme vor dem Volk. Also, das ganze Volk, das den Menschen sieht, sieht, da ist Vollmacht gekommen im Leben dieses Menschen. Da ist göttliche Autorität. Etwas ist in ihm geschehen. Das schafft das Wort Gottes. Und diese Machtübernahme vor dem Volk kann bei dem König sein, bei dem Priester oder Propheten. Wenn er das Wort Gottes annimmt, bekommt er eine neue Vollmacht. Göttliche Autorität. Ist er nicht mehr länger ein Windbeutel? Ich weiß nicht, ob es solches gibt in Deutschland, aber in Afrika reden wir davon, dass der Mensch ein Windbeutel ist. Der dritte Punkt. Ein neues Bewusstsein aus dem Schlaf zur geistlichen Erweckung. Ist das nicht erstaunlich? Wache auf, du, der du schläfst! Wache auf und sei ein erweckter Christ. Wir beten um Erweckung. Brauchst nicht darüber dafür zu beten. Sei gehorsam jetzt, bist du erweckt. Hast die Erweckung. Wofür betet man jahrzehntelang? Keine Erweckung. Wir sind ungehorsam, tun nicht, was Jesus uns sagt. Es ist auch wie aus einem kranken Zustand zur Gesundheit. Geistlich krank. Aber wenn das Wort Gottes kommt, werden wir gesund. Ja, ich bin wie in einem Kreis. Ich bin wie in einem Kreis und komme dabei nicht heraus. Dir wird kein Mensch helfen. Der Knoten liegt bei dir. Du hast weniger Verstand als ein Esel. Wenn der Eigentümer zu dem Esel redet, dann hört er. Wenn der Eigentümer zu seinem Ochs redet und ihn bittet, der Ochs kennt seinen Stall. Aber Jesaja sagt, Gott sagt durch den Jesaja, mein Volk kennt mich nicht. Mein Volk hört mich nicht. Und darum, wie in einem Kreis. Es hängt nicht davon ab, beschuldigen Sie Deutschland nicht. und den Zeitgeist der heutigen Zeit auch nicht. Jeder Christ sollte ein erweckter Christ sein. Und das wird er sein, wenn er gehorsam ist. Aber wir sind nicht gehorsam. Wir sind dickfällig und dickköpfig. Und das Wort erlauben wir nicht, dass es durchdringt. Und geben nicht ein ganzes Ja dazu und sagen, Herr, von nun ab, von diesem Augenblick an, schieben es vielleicht auf. Und dadurch werden wir dickfällig und dann hören wir nicht mehr und achten nicht darauf, was Gott uns sagt. Also dieses Wort des Herrn, richte dich auf, stelle dich auf deine Füße, sagt Saulus, steh auf aus dem Tod, in dem du bist. Auferstehungsleben, erwecktes Leben, neues Leben. Aber da hält man sich an der Vergangenheit, man bleibt liegen. Mein Vater war schon ein Pharisäer und ich bin ein Pharisäer. Und Saulus sagt, als Gott seinen Sohn mir offenbarte, hab ich nicht mich mit Fleisch und Blut besprochen. Habe ich mich mit keinem Menschen unterhalten, mit ihm unterhalten, sondern gesagt, Herr, was willst du, dass ich tue? Wo sind die Männer unter uns? Wo sind die Frauen unter uns? Die sagen, Herr, was willst du? Und dann tun wir das. Dann werden wir Männer und keine Pantoffelhelden, die nicht nur vom Weib, sondern vom Satan geritten werden. Wo sind die unter uns? Und ich jetzt wage es heute Abend, Erweckung ist hier, wenn sie das tun, was Gott ihnen sagt. Aber wenn sie nicht gehorchen benehmen sich wie ein Untier, ist die Erweckung weit weg. Und wenn sie kommen sollte, geht sie an sie vorbei. Weil solche Menschen können nicht gebraucht werden im Reiche Gottes. Also, der zweite Punkt. Saulus, richte dich auf. Stelle dich auf die Füße. Wer nicht weiß, was zu bekennen, der bekenne heute Abend, lieber Herr, vergib mir, dass ich mich so oft auf den Kopf gestellt habe. Vergib mir, dass ich so oft da gelegen habe wie ein unartiges Kind, wenn es schreit und sich auf den Boden wälzt, weil es nicht den eigenen Willen bekommt. Sondern stehe auf. Warum? Weil der Herr so sagt. Es geht nicht danach, ob wir so fühlen oder dass wir sagen, ja, aber was wird nun aus mir? Sie kannten mich ja, ich habe mich dazu gestellt und dazu bekannt. Und wenn ich nicht mehr dazu stehe, liebe den Menschen untreu, aber Gott treu. Liebe ein Verräter in den Augen Gottes des Menschen, aber den lieben Gott, kein Judas Ischariot. Der dritte Punkt, ein Zeuge dessen, was von dem, was du gesehen hast und gehört hast, was ich dir gesagt habe. Wir alle sollen Zeugen sein. Das bedeutet nicht, dass wir eine theologische Ausbildung haben müssen. Es ist schauderhaft, was die Theologen heute lehnen. In ihrer Theologie und an den Universitäten. Wir haben gesprochen heute Nachmittag und da sagte ich von einem Theologen, der zum Glauben gekommen ist, der sagte immer, liebe, geh unbekehrt in die Theologie hinein und bekehre dich nach dem. Als bekehrt und gehe in die Theologie, weil dann verlierst du deinen Glauben. Du verlierst deinen Glauben. Weil nicht mehr das reine Wort Gottes verkündigt wird. Dass Jesus aufs Wasser gegangen ist, das stimmt nicht. Da waren lange Palmen, lange Bäume, die waren umgefallen und die waren gerade unter dem Wasser. Und dann ging er auf den Stamm. Und die Jünger dachten, er geht aufs Wasser. Aber sie sagen, wir müssen dazu sagen, dass er gut balancieren konnte. Wie ein Seiltänzer. Theologie. Spurgeon hat gesagt, liebe ein Patient, Jesu. Als ein Theologe, der einen Doktor hat. Also, ein Zeuge von dem, nicht was du da gelehrt worden bist und was du gelernt hast, sondern was du gesehen hast und erfahren hast. Zeug von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Von der Änderung in deinem Leben. Und das müssen die Europäer auch lehnen. Wenn die Jehovas Zeugen kommen, im Festen nimmt man die Bibel und dann wird diskutiert. Warum diskutiert? Zeugen sie einfach und sagen diesen Menschen, wie sie gehurt haben und Jesus hat sie befreit. Sagen sie ihnen, wie zornig sie wurden und ungeduldig und Jesus hat sie davon befreit. Gib ihnen doch ein Zeugnis von dem, wie Jesus sie verändert hat. Entweder sie bekehren sich oder sie kommen nie wieder. Wird gesagt, nimm sie nicht auf in dein Haus. Jesus, nein, ich heiße sie willkommen, wenn sie kommen. Und dann gebe ich ihnen mein Zeugnis und sage ihnen, was ich war. Und als Jesus in mein Leben eingriff, was aus mir gemacht hat, dann sage ich ihnen von der Erweckung, wie Jesus in meinem Leben gewirkt hat. Und dann schauen sie schon auf die Uhren. Entweder sie bekehren sich oder laufen davon. Es wird ihnen zu heiß. Jesus sagt, Paulus, du sollst mein Zeuge sein von dem, was ich an dir getan habe und in deinem Leben geschafft habe. Und denn Zeuge von dem, was ich dir offenbart habe. Wir sollen Zeugen Jesu sein. Er sagt nicht, wir sollen Theologen sein. Ich bin Gott dankbar für jeden Theologen, der gläubig ist, aber undankbar für jeden Theologen, der verdreht ist. Und das Wort Gottes nicht lauter und rein verkündigt. Und vergeuden Sie Ihre Zeit mit solchen Menschen nicht. Ein Zeuge sollst du sein, Saulus. Du sollst zum Paulus reden. Lass die Menschen Zeug von dem, was Jesus an dir getan hat. Das ist die beste Theologie. Das andere ist Lug und Betrug. Der letzte Punkt von diesen Punkten, vier Punkten, vor dem ich Ihnen ein paar Zeugnisse gebe. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, Macht des Satans zu Gott. Wenn wir Zeugen sind, dann sollen wir brauchbar sein im Reiche Gottes. Wir brauchen nicht alle Prediger zu sein. Als Hausfrauen können wir Menschen zu Jesus führen. Bei der Arbeit sollen wir Menschen zu Jesus führen. Aus der Finsternis zum Licht. Wir brauchen nur das Zeugnis zu geben, was Jesus an dir getan hat. Das ist Licht. Und dann kommen sie aus der Finsternis in das Licht. Aus der Macht des Satans zu Gott. Die Finsternis hat mit Macht des Satans zu tun. Wer kennt die Macht des Satans hier unter uns heute Abend nicht? Ein Raucher, der kennt ja schon die Macht des Satans. Die Lust, dass er das nicht widerstehen kann. Wer kennt die Macht der Sünde nicht? Mensch kann bekennen, morgen sündigt er wieder. Ist schon wieder gefallen. Er weiß, das ist Sünde, aber er ist ein Gefangene, er ist ein Sklave der Sünde. Die Macht der Finsternis hält ihn gefangen. Aber Gott macht uns davon frei. Und Jesus sagt, Saulus, du, der du Paulus, ich habe dich erwählt, ich hole dich aus dem Volk heraus. Du sollst mein Zeuge sein. Du sollst den Menschen die Augen öffnen. Über die Finsternis. Und dass sie in Gottes Licht kommen. Und nicht die Augen öffnen, wie der Satan es getan hat, durch die alte Schlange. Einige, die nehmen Menschen aus dem Licht und führen sie in die Finsternis. Die kritisieren.
dieses ist nicht recht, jenes ist nicht recht. Und die Menschen belanden in derselben Finsternis und Macht des Satans, wie sie selber sind. Aber wer ein wahrer Zeuge ist, der macht Jesus frei. Der bringt die Menschen in das Licht. Und das Licht sieht man in ihrem glänzenden Gesicht. Nur gestern hatte ich jemand in der Seelsorge. Ich sagte, oh, liebe Person, Ihr Gesicht sieht gar nicht gut aus. Sehr finster in Ihrem Leben. Und Sie nennen sich Gotteskind und sehen so aus. Kann man nicht dulden. Kann man nicht dulden. Licht sollen wir sein. Lichtträger sollen wir sein. Das Licht sollen wir bringen. Das Licht Gottes, dass dadurch sie zu Gott kommen. Aus der Macht der Finsternis. Und dass Menschen bezeugen kommen, ich war in der Macht der Finsternis. Der Satan hatte mich gebunden. Nenn die Sünden bei Namen. Sag den Menschen, was Gott an dir getan hat. Bezeuge es. Sag ihm die Wahrheit. Nicht einen großen theologischen Vortrag halten. Und was Martin Luther gesagt hat und Calvin gesagt hat und Zwingli gesagt hat und sich denn darüber streiten, sondern schlicht und einfach, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat. Oder hat er nichts getan? Darum können sie nicht zeugen. Darum können sie nichts sagen. Wir hatten einen lieben Mann in Kapstadt vor vielen Jahren. Und der sollte denn einen Abend sein Zeugnis geben. Und der nahm es gnädig an. Sagte, gut. Aber vor dem der Tag kam, rief er schnell an und sagt, oh, ich hatte mein Zeugnis niedergeschrieben. Und ich weiß nicht, wie die Mäuse haben es zerfressen. Ich kann nicht mehr. Ja, solche Zeugnisse brauchen wir nicht, die von den Mäusen gefressen werden können. Sondern etwas, was Gott getan hat. Wir können darüber lachen, aber vielleicht sitzen hier sogar Menschen. Da haben die Mäuse die erste Liebe schon zerfressen. Gefressen ist nicht mehr da. Da waren Höhen im geistlichen Leben. Und jetzt sind es nur noch Tiefen. Und was sind die Mäuse? Jesus sagt, gedenke, wo du gefallen bist. Gedenke, denk daran, wo ist es schiefgegangen? Ungeduldig geworden? Zornig geworden? Lieblos? Es gibt aber noch größere Sünden als die. Aber in Gottes Augen sind Sünden Sünden. Und er sagt, es braucht nur ein Blick des Mannes sein nach einer Frau. Und dann kann er schon genau wie Ehebruch sein. Und nur ein Schimpfwort mit dem Bruder und man hat ihn schon getötet. Welch ein Evangelium! Es gibt nichts so schön, nicht so wunderbar wie das Evangelium Jesu Christi. Da ist nichts so schön. Warum gehen die Menschen zu den Freudenhäusern? Warum in andere Saufgelage oder Biergarten? Hier ist der Ort. Es gibt nichts so wunderbar wie Jesus Christus. Kein Tennisball, kein Fußball, kein Sport, nichts und keine Hure kann verglichen werden mit Jesus Christus und mit dem Evangelium des Herrn. Es sei denn, dass sie blind sehen und sie sehen die Herrlichkeit nicht. Nun, einige Zeugnisse, die in dieser Zeit geschehen sind. Eine fragte mich diese Tage, wie sieht's aus, greift die Erweckung auch zu sich? Ich habe schon auf dieser Reise gesagt, von dem Kleinsten bis zu dem Größten in Südafrika. Durchdringt das Evangelium Jesu Christi. Ob sie nun Kommunisten sind, Atheisten oder Christen, sogenannte Kirchenmenschen. Aber irgendwie kommen sie in Berührung mit dem Evangelium. Aber leider kann ich die Namen nicht nennen und nicht sagen, wie. Dazu ist die Zeit noch nicht reif. Aber dieser Mann kam von Swasiland. Er war ein Verbrecher. Und denn vordem er gefangen genommen wurde, ist er gleich zu den Zauberern. Das ist Teil des afrikanischen Menschen. das gehört zum Leben. Das Kind vor der Geburt wird schon im Mutterleib bezaubert. Beide Zauberei. Die Heiden nehmen es ja mit ihrem Heidentum viel ernster als die Christen mit ihrem Christentum. Die Christen mit ihrem Christentum ist nur halbe Sache. Aber die Heiden, die machen ganze Sache aus ihrer Sache. So kann es denn sein, dass am Tage des Gerichts die Heiden uns verdammen können. Wir, die wir sagen, nein, ich bin nicht bereit, um ganze Sache zu machen. Das geht zu weit. Ich will noch mein Leben leben. Ich kann nicht mal mein Leben 100% dem Herrn übergeben und ausliefern. Nein, das kann ich noch nicht. Eigentlich ist das der Fluch in der Christenheit und in der christlichen Welt heute. Möge dieser Ruf Jesu an Saulus: Steh auf! Steh auf deine Beine, die Christenheit erreichen. Steh auf und werde erweckt. Wach auf aus dem Schlaf und sei ein erweckter Christ. Und dann wurde dieser Mann gefangen genommen. Seine Zauberei und Zaubergegenstände halten ihn nicht. Die bekommen den Zaubereimittel, um dem Richter zu bezaubern. Und er wurde verurteilt. Viele Jahre ins Gefängnis. Und in Swasiland war eine Person, da sind viele, aber diese Frau ist in Kontakt mit der Erweckung. Und sie bat um Erlaubnis ins Gefängnis und besuchte diesen Mann. Und sie erzählte ihm vom Wirken Gottes und was Gott tut. Sie sagte, wenn du nur dahin könntest, dein Problem wäre gelöst. Jesus könnte dich befreien von der Macht der Finsternis. Er sagte, ich versuche es. Er ging zu den Obersten im Gefängnis und sagte, könnte ich nicht zur Missionsstation in KwaZulu-Natal? Er sagt, nein, du bist ein Gefangener. Du musst deine Zeit abwarten. Sind viele Jahre hier im Gefängnis. Konnte nichts machen. Dann besuchte die Frau ihn wieder. Und er sagt, unmöglich. Sie erlauben mir nicht. Und sie ging hin. Und in Afrika ist es etwas anders als in Europa. Und dann wurde ihr gesagt, gut, wenn Sie diesen bösen Gefangenen begleiten, können Sie 2-3 Tage dorthin, muss er zurück. Aber wenn Sie nicht mit ihm zurückkommen, dann kommen Sie ins Gefängnis. Sie sagte, gut, dazu bin ich bereit. Und dann kam sie an, ein paar Tage vor Weihnachten, den letzten Weihnachten. Kaum war dieser Mann auf der Missionsstation, da sagte, ich will in die Seelsorge. Das ist das Wunderbare, dass Gott noch so wirkt und sie überführt von ihren Sünden. Sagte, wo ist dein Seelsorge? Ich möchte mein Leben bereinigen. Und die Tage hat er von morgens bis abends sein Leben bereinigt. Und da musste er wieder weg. Da sagte, betet für mich. Mein Leben ist ein verfluchtes Leben. Ein gottloses Leben von Kindheit ab. Betet doch, dass Gott den Fluch wegnimmt und mir seinen Segen schenkt. Wir haben mit ihm gebetet. Und nach dem Gebet, da sagte er mir, jetzt muss ich zurück ins Gefängnis und noch viele Jahre dort verbringen. Ich sagte, so Gott will und wir leben, wenn es auch viele Jahre sind. Wenn du herauskommst, dann kommst du wieder zu uns. Er machte sich auf mit der Frau und ging zurück. Kam dort in Swasiland an, das ist ein Nachbarstaat, ging zum Gefängnis, klopfte an die Tür, sie sahen ihn, und führten ihn gleich zum Obersten. Und sie sagten alle, was ist mit dir geschehen? Du bist ein anderer Mensch. Ein Mensch mit solch einem Blick, mit solch einem Glanz im Gesicht, der gehört nicht ins Gefängnis. Seine Sache wurde untersucht. Und noch am gleichen Tage sagten sie, nein, das können wir nicht. Nicht solch einen Menschen ins Gefängnis. Du gehörst hier nicht hin. Was ist mit dir geschehen? Und er zeugte von dem, was Jesus an ihm getan hat. Und sie sagten, geh nach Haus zu deiner Familie. Er wurde sofort entlassen, ging nach Haus. Das Erste, was er seiner Frau sagte, sagte, Frau, keine andere Möglichkeit. Von jetzt ab dienen wir Gott. Ich und mein Haus, wir dienen Gott. Und dann macht er sich auf und sagt, pack, jetzt gehen wir nach Sisabantu. Jetzt musst du auch Christ werden. Alle deine Sünden bekennen. Du musst zu Jesus kommen mit all deinen Sünden. Allen Mist aus deinem Leben. Gereinigt und geheiligt soll das Volk Gottes sein. Und wir sollen nicht an Jesus glauben mit einem Misthaufen in unserem Leben. Muss rausgeschaufelt werden, gereinigt werden. Auch wir Menschen bleiben nicht im Schweinestall. Schweinemist muss raus. Denn wir sollen ja sogar Gottes Wort, Gottes Wohnung sein. Und dann kam er seine Frau an, kam er wieder und eine Woche nach Weihnachten. Nein, nicht eine Woche nach Weihnachten. Karfreitag gab er sein Zeugnis auf Sitzabantu. Wenn hier einige sind, die dort im Gottesdienst waren, werden sich an erinnern, wie diese alte Gefangene, dessen Leben vollkommen verendet ist, durch das er das Wort Jesu aufgenommen hat, gab er sein Zeugnis und sagt, ich danke Gott, ich bin gekommen, um den Mitarbeitern zu sagen, was Gott an ihr getan hat. Aber jetzt bin ich dankbar, dass solch ein großer Haufe das hören kann. Und welch ein Zeugnis. Das ist, wenn Jesus eingreift und der Mensch aufsteht auf seine Füße. Eine alte Frau, die von Dunjambili kommt. Dunjambili ist der Kranzkop, sein Berg. Die in Südafrika waren, wissen, wo Kranzkop ist, wo man auf den Tugela-Fluss unten hineinschaut. Ein heidnisches Gebiet. Diese alte Frau war bewusstlos. Und als sie wieder zu sich kam, sagte sie, Kinder, ich glaube, ich werde nicht mehr lange leben. Sie konnte auch nicht gut denken. Sie vergaß Worte. Ob es ein Schlaganfall war, weiß ich nicht. Ich war nicht dort. Sie sagt, ich denke, der Tod ist sehr nah bei. Ich muss meine Sache mit Gott in Ordnung bringen. Ich darf nicht so sterben, wie ich bin. Ich habe schon vieles verschuldet in meinem Leben und falsch gemacht. Und mit dem kann ich nicht sterben. Sie mussten sie tragen und brachten sie zur Missionsstation. Als sie ankamen, sagte sie gleich, ich will in die Beichte gehen. Und jedes Mal wurde sie getragen. Sie bereinigte ihr Leben. Sie ging dadurch. Ein Tag nach dem anderen. Und dann eines Tages plötzlich sagte die Menschen, eine große Sünde, die ich ganz vergessen hatte. Wie konnte ich die übersehen? Das ist ja meine größte Schuld und meine größte Sünde. Tragt mich gleich hin. Wir haben Räume, Seelsorgeräume, wo die Mitarbeiter, die Menschen in die Seelsorge nehmen. Sie wurde getragen dorthin. Und sie sagt, ich kann das nicht verstehen. Wie konnte ich diese ganzen Tage meine größte Sünde übersehen? Und bekannte die. Es wurde mit ihr gebetet, dass der Herr ihr doch vergeben wolle. Und als sie Vergebung empfang, da sagt sie es mir so seltsam. Unser Text sagt, ja, du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie aus der Finsternis zum Licht, aus der Macht des Satans zu Gott kommen, so dass sie Vergebung der Sünden erlangen. Menschen werden nie frei, von dem ihnen ihre Sünden vergeben sind. Ob sie okkultisch gebunden sind oder nicht. Der Mensch wird nicht frei von der Macht der Finsternis, bevor er Vergebung bekommen hat. Und der Herr Jesus selber sagte den Saulus, das sollst du tun, ihre Augen sollen geöffnet werden, dass sie sich bekehren. Und wer sich bekehrt, kommt aus der Finsternis ins Licht, kommt aus der Macht der Sünde zu Gott. Das ist Bekehrung. Zur Vergebung der Sünden. Und sie bekam Vergebung der Sünden, nachdem Amen gesagt wurde, sagte sie, ich fühle mich so leicht. Die Last, die Zentner, die ich getragen habe auf meinen Schultern, sind weg. Sie wollten sie hochheben, da sagt sie, nein. Und plötzlich sprang sie selber auf und sprang herum wie ein kleines Kind, wenn es sich freut. Ein kleines Mädchen, das herumspringt auf ein Bein und dann auf das andere Bein. So wie in der Apostelgeschichte, als der Lahme sprang und Gott pries und lobte. So sprang diese alte Frau. Gott hatte sie angerührt an Geist, Seele und Leib. Und dann sagte sie, ich hab das nicht gewusst, dass Gott so eingreifen kann, wenn unsere Sünden vergeben sind. Das ist Herrlichkeit. Das Evangelium Christi ist heute noch Kraft Gottes. Und nun das letzte Beispiel. Ich habe in St. Gallen die Geschichte erzählt. Ich denke in Bern ganz kurz. Und jetzt wieder, als ich in Kapstadt war, hat dieser Mann mich herumgefahren. Er ist eine von den Eliten Südafrikas. Und der in der Geschäftswelt war, National Südafrika, nicht nur eine Provinz. Viele kennen ihn. Alle Geschäftsmänner von den Höchsten, die kennen ihn. Wir wissen ja, wie ein Geschäftsleben ist und wie Menschen, die von einem Hotel gehen zum anderen, da gibt es auch viele Versuchungen. Er war nicht oft zu Hause. Dann sagt er seinem Freund, meine Frau ist so oft allein. Könnt ihr auch mal nach ihr schauen? Sonst vereinsamt sie dort. Und dann nahm es nicht lange. Da hörte dieser Mann, dass dieser Freund von ihm, dass sein Auto sehr oft die ganze Nacht bei seinem Hause ist. Und was ist geschehen? Die haben sich verliebt. Man wird fast von Sinnen. Wie ist solches möglich? Sein bester Freund verliebt sich und sündigt mit seiner Frau. Und dann verließ sie ihren Mann. Und sie hat 4 Kinder bekommen jetzt von dem Freund. Und in diesen Tagen, als sie noch in Südafrika war, hat dieser gute Freund sie auch sie verlassen. Was man sieht, das wird man ernten. Sein Gesetz Gottes, ob wir es wollen oder nicht. Sie hat ihren Mann ins Licht gelassen und das nächste lässt ihr Mann, der 4 Kinder von ihr hat, sie im Stich und ist mit einer anderen. Wir müssen aufpassen, was wir sehen, weil das werden wir ernten. Ach, sagte dieser Gottlose, wenn sie das tut, dann genieße ich auch das Leben von einem Hotel zum anderen. Und mit Geld kann man irgendetwas anfangen. Geld ist Wurzel alles Übels. Wenn das nicht unter Kontrolle des Heiligen Geistes ist, wenn Sie Geld haben, ist das gut, aber wenn das Geld Sie hat, ist das nicht gut. Wenn das Geld Sie gefangen hat, das ist eine faule Sache. Und dann vor einiger Zeit erkrankte dieser Mann und hatte einen Tumor hier am Nacken, an der Wirbelsäule. Und da wurde er riesig schnell groß, bald war er fast wie eine Faust. Er ging zum Arzt, er sagt bösartig, er sagt, was willst du? Bist du bereit, dich eine Operation unterzustellen? Sollen wir schneiden oder nicht? Er sagt, es gibt heute nur 4 Menschen in der Welt, die solch eine Operation bekommen haben. Der erste ist tot, die anderen beiden sind vollkommen gelähmt und nun bist du der 4. an der Reihe. Was willst du? Er sagte, ich weiß nicht. Sie sagten ihm, du, so oder so. Damit kannst du nicht leben. Und wenn du vielleicht eine Operation gehabt hast, kannst du noch leben, wenn du auch vollkommen gelähmt bist. Und dann hat er eine Operation gehabt. 8,5 Stunden dauerte sie. Ein englischer Arzt, ein guter Spezialist. Und nach der Operation kam er nicht zu sich. War besinnungslos. Mehrere Tage. Die Mutter meint, es waren so 4-5 Tage. Und sie waren sehr besorgt, ob er je wieder zu sich käme. Und in diesem bewusstlosen Zustand erlebte dieser Mann etwas. Wie groß doch die Gnade Gottes ist. Den Seinen gibt es schlafend. Das bedeutet aber nicht, dass man im Gottesdienst schlafen soll. Da halte ich nicht viel von. Schlafen Sie im Bett, nicht im Gottesdienst. Man kann ja alles verdrehen. Alles kann der Mensch schlafen während der Predigt und sagt, Gott gibt es den Seinen schlafend. Wir hatten eine Frau bei uns auf Sitzavanto, die kam von weit her. Die war geschminkt wie ein, wie heißen diese Vögel auf Deutsch? Wie ein Papagei. All die bunten Farben um die Augen und so weiter. Ja, und ich sprach dann mit mir, es war nun nicht nur das Gesicht, die Nägel, sogar die Fußnägel, die Zehen, alles war gefärbt. Aber sie war eine sogenannte geisterfüllte Frau. Aber sie rauchte wie ein Schornstein. Und sie erzählte mir, wie wunderbar Gott durch sie wirkte. Und was alles schaffte. Und dann dachte ich, ach, dann will ich ganz vorsichtig mal was anrühren. Ach ja, liebe Frau, Sie sind so geisterfüllt. Was von dem Rauchen? Ach, sagt sie, dazu habe ich auch ein Wort bekommen. Dazu hat Gott mir auch ein Wort gegeben. Ich habe ihn gefragt, Herr, was sagst du dazu? Und der Herr gab mir ein Wort. Er wird den glimmenden Docht nicht löschen. Was nicht alles gibt in der Christenheit. Doch wie ein Zirkus. So, was soll man denn dazu sagen, wenn sie so klug ist? Auch dafür ein Wort hat aus der Bibel. Dieser Mann In seinem bewusstlosen Zustand erlebte er etwas. Er sah, wie er in den Abgrund gestoßen wurde. Er sagt, Erlo, ich kann dir das nicht beschreiben. Du hast keine Ahnung, wie das ist. In diesen Abgrund zu fallen. Er sagt, keine Worte können das beschreiben. Und er hat einen guten Wörterschatz. Ein intelligenter Mann. Er sagt, es gibt keine Worte in dieser Welt, die die Not beschreiben können, wenn man in diesen tiefen Abgrund fällt. Er sagt, und ich fiel. Ich sah viele meine Freunde, viele meine Menschen, sogar meine Familie in diesen tiefen Abgrund. Ich rief sie zu, bei Namen. Aber sie nahmen keine Notiz von mir. Als kannten sie mich nicht. Und er sagt, dann ging es wieder vorüber. Und dann deuchtete es ihm, war es ihm, als ob es Nacht war. Und so in seinem bewusstlosen Zustand fürchtete er sich immer wieder über die kommende Nacht und sagte, hoffentlich fall ich nicht wieder in diese Grube hinein, in diesen tiefen Abgrund. In der englischen Bibel ist es bottomless pit, ein Abgrund, der kein Boden unten hat. Man fällt und fällt und fällt. Und er sagt, dann kam die Nacht wieder. Aber er weiß nicht, ob es Nacht war oder ob es nur Nacht bei ihm war. Und dann fiel er wieder. Die unheimlichste Not, sagte er. Er sagt, oh, solches zu erleben. Und das geschah öfters, des Öfteren. Nach 4, 5 Tagen öffnete er seine Augen zum ersten. Und als er sie öffnete, sah er die Krankenschwester bei seinem Bett sitzen. Er war in der Intensivstation. Und da sagte er, Schwester, Sister, hat es je einen Mann gegeben, der geboren ist mit dem Namen Jesus Christus? Also, er war wie in einem Wahn durch diesen bewusstlosen Zustand. Und dann kam diese Frage, tauchte diese Frage auf. Hat es je einen Menschen gegeben mit dem Namen Jesus Christus? Und da sagt sie, ja. Er sagt, noch nie in meinem Leben, in meiner Kindheit, in meinem ganzen Leben, habe ich ein Ja gehört wie dieses Ja. Nichts war je so süß, nichts je so herrlich und so wunderbar als dieses Ja. Da kann ich einen Mann verstehen, der sagte, ich kann den Namen Jesu nicht hören oder aussprechen, ohne dass ich etwas spüre in meinem Leib. Aber es kann uns gar nichts bedeuten, es kann nur ein Flugwort sein. So wie in England, als sie die Kinder in den Hochschulen fragten, was What does Jesus Christ mean? Da sagten 80% sagten sie, das ist ein Fluchwort, wenn Papa und Mama sich beschimpfen. Das kann der Name bedeuten. Ein Fluchwort. Aber er sagt, dieses Jahr, um nur zu hören, dass es einen Mann gegeben hat mit dem Namen. Das war die süßeste Melodie. Der schönste Gesang, das schönste Lied. Und dann fragte er sie, sagen Sie mir denn, kann dieser Mann mich von meinen Sünden retten? Kann er mir vergeben? Kann er mich heilen? Und da schwieg die Krankenschwester. Sie sagte kein Wort. Sie wusste nicht, was zu sagen. Und er sah, plötzlich kam vom Himmel herab ein Wort von Gott. Ja, fürchtet nicht. Er sah, er war so ergriffen von dem, dass er aus dem Bett springen wollte, herumlaufen, Menschen sagen, Gott hat zu mir geredet. Gott hat mit mir geredet. Und als die kranke Schwester merkte, da ist etwas, da sagte der Herr sowieso, Entschuldigung, beruhigen Sie sich, Sie sind 94% gelähmt. Das war ihm wie eine Bombe. Er wollte Christ werden. Er sagte, er war so niedergeschlagen. Er hatte keine Ahnung davon, dass er ganz gelähmt war. Und nur mit den Augen sich bewegen konnte. Aber er sagt, da kam das Wort Gottes ihm zu Trost. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das hat ihn getragen. 6 Monate lang hat er denn gelegen, seinem Rücken. Aber Gott war ihm gnädig, dass sein Stand sich immer etwas mehr verbesserte. Er war da im Kopf und nach 6 Monaten konnte er sitzen im Bett. Aber er hat die furchtbarsten Schmerzen. Sie mussten ihn, was habe ich gesagt, durchs viele Reden vergesse ich auch was. Ich glaube wenigstens 30 Morphin-Tabletten an einem Tag geben. Alles half nichts. Und er sagte, ich werde verrückt hierbei. Und dann sagten die Ärzte, sei zufrieden, dass du wenigstens lebst. Und dann kam ein Mitarbeiter, der in Kapstadt ist, und besuchte ihn. Und sagt, du, Gott kann dir helfen. Und da wurde ihm gesagt, dass der Arzt sagte, er müsste noch eine Operation haben. Sie versuchten es noch einmal. Und das konnte er nicht verkraften. Sein zum Ziel. Und dieser Mitarbeiter sagte, du rufe Kwasi Sabantu an. Seine Missionsstation. Sag, dass du mit Elo Stegen sprichst. Das sagte er ihm einfach. Und lass ihn mit dir beten. Und das war ihm schwer. 2 Wochen lang hat er damit gekämpft. Und nach 2 Wochen hat er das Telefon genommen, angerufen. Und dann geschah ein Wunder, dass man gleich am Telefon war. Er sagte, du, ich bin in großer Not. Ich habe eine große Krebsoperation gehabt. Und ich muss jetzt wieder eine haben. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber er sagt, ich habe mit ihm gebetet und gesagt, sorge dich nicht. Wir haben gebetet, es wird alles gut werden. Aber das weiß ich nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Aber das behauptet er. Und dann ging er in den Operationssaal. Dann kam der Arzt. Und dieser Arzt, Spezialist, einer der besten in der Welt, sagt ihm nach der Operation, als ich das Messer nahm, um zu schneiden, kam etwas über mich und sagte, bete zu Gott, vor dem du operierst. Er sagt, in seinem ganzen Leben hat er sich noch nie um Gott gekümmert. Er sagt, ob es einen Gott gibt oder nicht, das weiß er nicht. Er hat sich nicht darum gekümmert. Und plötzlich kam diese Stimme, bete zu Gott. Und er sagt, dann habe ich das gemacht. Gesagt, Gott, ich muss jetzt operieren. Sei du mit mir, steh mir bei. Und er sagte, als ich gebetet habe, und begann zu schneiden, da kam eine andere Hand und fasste meine Hand und schnitt. Und ich hab gesehen, wie die Hand meine Hand leitete. 8,5 Stunden. Dieser Arzt sagt, ich habe noch nie so etwas erlebt. Ich habe gar nicht mal gewusst, dass es einen Gott gibt. Kann man sich das erklären, dass es solche weiße Heiden gibt in dieser Welt? Nach einem Tag war dieser Mann aus der Intensivstation. Und der Arzt erzählte ihm diese Geschichte. Am nächsten Tag, da saß er schon im Bett. Der Arzt kam herein, war schockiert und sagt, was machen Sie bloß? Da lachte er, sagt, wir haben doch betet. Und Sie haben doch auch betet. Und nach kurzer Zeit wurde er entlassen. Dieses ist der Mann, der mich auf dieser Reise hinterher gefahren hat in Kastadt. Aber dann hatte er noch Schmerzen in seinem linken Arm. Dann sah er zu dem Arzt, als er bei ihm war, sagen Sie mir, muss ich mit dem Rauchen aufgeben? Er sagte, nein, das brauchst du nicht, er war ein Kennraucher. Jahrzehntelang. Das brauchen Sie nicht. Denn was sind Zigaretten im Vergleich mit 30 Morphin- oder Morphium-Tabletten? Das ist gar nichts. Im Vergleich damit. Da sagte aber Herr Doktor, ich fühle mich so beschmutzt und verunreinigt nach jeder Zigarette, die ich rauche. Da lachte der Arzt und sagt, wenn du es auch aufgeben willst, du wirst es nicht schaffen. Du kannst nicht, du bist gebunden, du bist in der Macht. Und er sagt, dann betete er und sagte, Herr, hilf mir. Und sagt dem Arzt, ich mache mich auf, ich gehe nach Natal. Durban, nach Kwasi-Zabantu. Er sagt, was ist dort? Er sagt, eine Missionsstation. Was willst du da? Ich will dahin, um meine Knie dort zu beugen und Gott zu danken, was er an mir getan hat. Dass er mein Leben gerettet hat. Dass er mir meine Sünden vergeben hat. Er sagte, gut, wenn du dahin willst, kannst du dahin. Er bekam jemand anders, der ihn begleitete. Ein Mann. Und so ging er zu seinen Freunden. Er hat ein wunderbares Zeugnis und schämt sich des Evangeliums nicht. Wenn er einen Menschen trifft, Jude oder Nicht-Jude, sagt er ihm gleich von dem Herrn Jesus. Freund oder Feind? Er spricht gleich von ihm. Und als er ankam auf der Missionsstation, war er frei, hatte keine Zigarette geraucht. Der Mann, der mit ihm war, sagte, du, es ist jetzt schon der vierte Tag, dass du dich rauchst. Und er hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Jedes Mal, wenn ich in ein Zimmer hineinging, dann stank es nach Rauch. Es ist nicht zu fassen, wie Zigaretten stinken. Das ganze Zimmer stank danach, dass ich dachte, er raucht. Aber das war nur der Geruch, das Gift, das aus den Poren herauskam. Und sagt, jetzt sind schon 10 Tage. Und dann 11 Tage. Dann hat er sein Zeugnis gegeben. Und er sagt, ich kann eines nicht verstehen. Was ist es hier an diesem Ort? Ist es die Hitze? Was ist es? Seitdem ich hier bin, sind die Schmerzen in einen Arm verschwunden. Der rief seine Mutter an. Und das ist eine ehrwürdige Dame. Die hat nur in den höchsten Kreisen Südafrikas in den letzten Jahrzehnten gelebt. Und sagte, Mutti, ich bin ohne einen linken Arm. Ich habe keinen Arm mehr. Das sagte er ihr, um ihr nur es klar zu machen, dass er sich seines Armes nicht bewusst war. War weg. Und in der Nacht hatte mein Nachbar kleine Hunde und die waren verschwunden und dann lief er da herum wie ein kleiner Junge. Und nach 14 Tagen, da war der Mann, der ihn pflegte, zurück nach Kapstadt. Er fühlte sich so wohl, stand auf, nahm seinen Koffer, packte ihn aus, machte ihn rein und da fand er 3 Zigaretten da liegen. Los, die in den Schachteln hat er alle weggeschmissen. Da fand er 3. Ach, sagte ihm sein alter Freund, Herr Satan, diese kannst du noch rauchen. Und dann fasste er die eine und dann ging er hin, wo man gewöhnlich hingeht zum Rauchen. Weiß nicht warum, zur Toilette. Gleich und gleich gesellt sich wohl gern. Und er sagte, als er da stand, nahm er seine Streichhölzer, zündete, wollte die Zigarette anzünden und er sagt, Erlo, da gab Gott mir eine Ohrfeige. Er sagt, ich bin buchstäblich in die Wanne hineingeflogen, da gestürzt. Ist doch wunderbar, wie gnädig der liebe Gott sein kann. Er sagt, als ich da landete, habe ich gedacht, habe ich etwas gebrochen. Nun fahren Sie mal, fliegen Sie erst und fahren denn hin. Das ist schon ein gewaltiger Schlag. Er sagte, ich zitterte aber am ganzen Leib. Und als ich auf den Knien noch war im Bad, da sagte ich, liebe Gott, vergib mir. Vergib mir. Fast wäre ich rückfällig geworden. Er ist aufgestanden und ging zur Toilette. Und er sagt, da habe ich die aber fein gemacht. Und als ich das getan habe, habe ich die Kette gezogen. Und er sagt, dann bin ich hin und habe die anderen 2 auch geholt. Und er sagt, Gott sei mir gnädig, dass bis zum Tode ich nie wieder eine Zigarette anzünde. Er sagt, ja, der Herr Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr, auf dass dir nicht etwas Ärgeres geschehe. Und wenn du etwas Ärgeres haben willst, ich weiß nicht, ich denke, dann gehst du in die Hölle. Welch ein Gott, der die Augen öffnen kann, in Menschen aus der Finsternis, in das wunderbare Licht, aus der Macht der Sünde, zu Gott, sodass wir Vergebung der Sünden haben. Es tut mir nur leid, ich habe gedacht, Samstag komme ich zu Hause an, Sonntag kann ich den Gottesdienst halten, und dann rufe ich diesen Freund an und sage, komm mal nach Pretoria und gib dir mal diesen Buren dein Zeugnis. Aber jetzt habe ich Chance nicht mehr. Es sei denn, dass ich ihn um hier wissen lasse. Es ist wunderbar zu hören, wenn er selbst davon spricht, der selbst erlebt hat. Saulus, es wird schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Hatte man das oder haben einige das gemacht in der Vergangenheit? Gegen den Stachel, bekehre dich heute und bekehren Sie sich heute und sagen, tun Sie Buße. Gott sei mir Sünde gnädig. Und hier sind die Männer, zu denen Sie gehen können, gut in die Seelsorge zu gehen. Ist gut, wenn wir Krebs haben, gehen wir zum Arzt, lassen den schneiden. Und wenn er geschnitten hat, dann gehen wir noch hin und haben Bestrahlung. Eines möchte ich Ihnen sagen. Der schlimmste Krebs in dieser Welt ist nicht so gefährlich wie die kleinste Sünde. Der Krebs tötet nur den Leib. Die Sünde führt dich in die Hölle und trennt dich von Gott. Also, schlage nicht aus gegen Gottes Wort. Beuge dich, koste es, was es wolle. wenn es auch den Menschen schwer wird. Demütige dich. Die Engländer sagen, swallow your pride. Schluck deine Hochmut. Runter. Weg damit. Und dann richte dich auf. Steh auf deine Füße. Lege dich nicht hin. Bleib nicht liegen wie ein Huhn. Steh auf. Steh nicht auf den Kopf. Und jetzt ins Auto gehen und dann zurück und dann auf dem Kopf stehen bis nach Haus und die Frau was vorpredigen und schimpfen. Gefällt mir nicht, wie der spricht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, ich komme aus Afrika, aus dem Busch, vielleicht haben Sie gerade solch einen Mann nötig wie ich, der ungehobelt ist in Ihren Augen und keine guten Manieren hat, sodass Sie zum Glauben kommen. Wenn ein vernünftiger und edler Mensch Ihnen was sagt, kapieren Sie es ja nicht. Vielleicht haben Sie auch eine Ohrfeige nötig. Dass Sie Ihre Augen geöffnet werden und möge Gott schenken, dass das, was Saulus widerfahren ist, auch Ihnen widerfährt. Und dass Sie vom Saulus zum Paulus werden. Und der Paulus ist nie wieder ein Saulus geworden. Bis am Ende seines Lebens war ein Zeuge von dem, was Jesus an ihm getan hat und seine himmlischen Visionen und Offenbarung war er nicht ungehorsam. Lasst uns beten. Herr Jesus, du hast vom Himmel her zu dem Saulus geredet. Er war ein entschlossener Mann, ein entschiedener Mann, ein ernster Mann und meinte, dass er auf rechten Wege war. Und plötzlich, wie ein Blitz vom Himmel, erkannte er, dass er nicht mit Gott, aber gegen Gott kämpfte. Aber wie gut, dass er nicht ausgeschlagen hat gegen den Stachel. Er hat sich gebeugt, er war gehorsam dem Wort, sofort ist er aufgestanden, auf seine Füße gestanden und bis zum Tod waren nie Sachen auf den Kopf, sondern er war ein wahrer Gottesmann, der sagen konnte, folgt mir nach, schämt euch meine nicht. Und folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Denn er stand auf seinen Füßen. In der Auferstehungskraft Jesu erweckt und hat Erweckung gebracht in alle Welt. Herr, wirke auch so unter uns, dass hier Zeugen und Zeugerinnen aufstehen, weil sie dein Wort zu Herzen nehmen, aufnehmen und von diesem Moment an, dieser Stunde ab, gehorsam. Amen.